Was ist eigentlich Sünde? So lautet die Frage, die wir heute in der Katechismusreihe bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol stellen. Ganz herzlich darf ich Sie, liebe Hörer, zu dieser Sendung begrüßen. Mein Name ist Monika Barget. Vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, ist Ihnen die Frage nach der Sünde ein bisschen unangenehm. Die Sünde betrifft jeden von uns allzu persönlich. Von Sünden ist man peinlich berührt. Ungern spricht man darüber mit anderen. Aber es gibt ebenso viele Menschen, denen das Wort Sünde nicht mehr viel sagt. Mit Sünde verbinden sie altmodische Moralvorstellungen und sinnlose Regelungen. Ein strenges Elternhaus vielleicht. Oder schlechte Erfahrungen mit Erziehern und Lehrern. Wenn etwas schief geht, dann spricht man heutzutage höchstens von einem Fehler, einem Missgeschick oder einem Versehen. Sünde hingegen klingt so, als ob man schuldig wäre. Und das will eigentlich niemand sein. Der christliche Glaube aber scheut sich nicht, das Wort Sünde auch heute noch ernst zu nehmen. Der gesamte Artikel 8 ab Nummer 1846 im dritten Hauptteil des katholischen Katechismus befasst sich ausschließlich mit diesem Thema. Warum das so ist und was die Lehre der katholischen Kirche uns damit sagen möchte, das besprechen wir heute gemeinsam mit einem erfahrenen Gemeindeseelsorger aus dem Erzbistum Köln. Aus der Pfarrei St. Pantaleon ist uns heute Pfarrer Dr. Volker Hildebrand verbunden. Herzlich willkommen zu dieser Katechismus-Sendung.
Ja, herzlichen Dank für die schöne Begrüßung. Schöne Grüße aus dem rheinischen Köln. Ich darf Sie herzlich grüßen. Liebe Zuhörer, aus meiner Kindheit ist mir ein Ereignis sehr lebendig in Erinnerung geblieben, das im Nachhinein für mich ein Schlüsselerlebnis darstellt. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, wohl 4, kaum jedoch 5 Jahre. Unter einem für mich damals riesig erscheinenden Baum hatten sich mehrere Kinder versammelt, darunter auch einige, die deutlich älter waren als ich. Die älteren Kinder, vor allem Jungen, hatten Stöcke ergriffen und fuhrwerkten damit in den unteren Zweigen herum. Das erweckte meine Neugier und ich näherte mich dem Geschehen. Ich sah ein wunderbares Vogelnest, das die anderen Kinder kurz vorher entdeckt hatten und das sie im Begriff waren, aus den Zweigen zu lösen. Schnell hatten sie es geschafft. Das Nest fiel auf dem Boden und 4 kleine, farbig gesprenkelte Vogeleier gingen dabei zu Bruch. Die Vogelküken waren schon weit entwickelt. Auch die Federn waren bereits ausgebildet. Die Kinder waren etwas erschrocken und zuckten zurück. Die Jüngsten unter uns am meisten. Noch nie hatte ich ein so wunderbar geformtes Vogelnest aus solch unmittelbarer Nähe gesehen, geschweige denn fast vollständig ausgebrütete Vogelküken. In kürzester Zeit begannen die Älteren, ihr Werk der Zerstörung fortzusetzen. Sie rührten mit den Stöcken in den zerborstenen Vogeleiern, zermatschten die Küken und begannen das Vogelnest zu zertreten. Sehr bald hatten auch wir, die Jüngeren, unsere Hemmung verloren und wir beteiligten uns. Von dem Vogelnest und den Küken blieb nichts anderes übrig als ein Häuflein Erde, durchmischt mit trockenen Gräsern und was die Vogeleltern sonst noch in ihrem Nest verbaut und verwoben hatten. Die inzwischen beträchtlich gewachsene Schar von Kindern verlief sich wieder. Und in kleinen Gruppen setzten wir unser Spiel fort. Dann kam der Abend und ich lag im Bettchen. Auf einmal gingen mir nicht nur ganz intensiv die Eindrücke des Herumstocherns, des Zertretens und des Zerstörens durch den Kopf. Auf einmal spürte und wusste ich, dass ich schuldig geworden war. Seelenteils Unruhe ließen mich keinen Schlaf finden. Ich fühlte mich schuldig und verstand, dass ich mich daran beteiligt hatte, noch ungeschlüpfte Vögel zu töten. Ihrem noch ungeschlüpften Leben hatte auch ich ein Ende bereitet. Sie hätten doch sicher so wunderbar fliegen und singen können. Aber ich habe mich mit hineinziehen lassen und ihrem Leben ein grausames Ende bereitet. Viele Jahre später, ich war bereits Priester, bin ich an diesen Ort des Geschehens zurückgekehrt. Ich war überrascht, wie klein der Baum war. Aber er stand immer noch da, gering an Höhe, aber doch groß an Bedeutung. Das ist mein Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Dieses Wort vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse ist aus der Heiligen Schrift, aus dem Buch Genesis entnommen. Diesen Baum hatte Gott in der Mitte des Paradieses neben dem Baum des Lebens gestellt. Dann gebot Gott dem Menschen: Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen, denn sobald du davon isst, wirst du sterben. Nach gängiger Interpretation hat dieser Baum einen tiefen Sinn. Er sollte dem ersten Menschen helfen, nicht zu vergessen, dass er sich Gott als seinem Schöpfer verdankt. Immer dann nämlich, wenn der Mensch seine Verbundenheit mit Gott aufgibt, kann er notgedrungen nicht überleben. Er muss dann sterben. Die Verbundenheit mit Gott drückt sich nicht nur darin aus, an ihn zu denken, ihn anzubeten, ihm zu danken und ihn zu bitten. Die Verbundenheit mit Gott drückt sich auch darin aus, alles zu unterlassen, was gegen den Menschen selbst gerichtet ist, gegen die Würde des Nächsten wie gegen die eigene Würde, etwa Streit, Missgunst, Unzucht, Habgier und anderes. Von daher erklärt sich dann, dass der Kern jeder Sünde in der Gottlosigkeit besteht. Wer sündigt, tut oder unterlässt etwas, was der Absicht Gottes widerspricht, so bringt jede Sünde ein Stück Gottlosigkeit in die Welt. Ohne Gott ist die Welt nicht mehr in Ordnung. Sie ist zum Scheitern und Untergehen verurteilt. Die Welt kann nur so sein, wie Gott sie gewollt hat. Getrennt von Gott kann sie nicht überleben. Auf die Frage, was ist Sünde, können wir mit dem heiligen Augustinus nun antworten: Die Sünde ist ein Wort, eine Tat oder ein Begehren im Widerspruch zum ewigen Gesetz, wobei mit ewigem Gesetz dann das gemeint ist, was Gott zum Wohl der Welt und für die Welt gewollt und gemeint hat. Das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche führt dann weiter aus: Die Sünde ist eine Beleidigung Gottes im Ungehorsam gegenüber seiner Liebe. Sie verwundet die Natur des Menschen und beeinträchtigt das menschliche Zusammenleben. In seiner Passion deckt Christus die ganze Schwere der Sünde auf und überwindet sie durch seine Barmherzigkeit. Wir kommen darauf noch zurück. Mit Blick auf die anfangs erzählte Geschichte aus der Kindheit können wir dieses merkwürdige Phänomen von Sünde und Bosheit nun besser erklären. Wer sündigt, tut etwas, was er eigentlich nicht will. Niemand will seine Lebensgrundlage verlieren. Und deshalb will eigentlich auch niemand Gott verlieren. Aber es gibt da ein merkwürdiges Gesetz in uns, ein schräges und schiefes Gesetz, das dem wahren und richtigen Gesetz in uns widerstreitet. Das schräge und schiefe Gesetz in uns hat einen Namen. Es ist der Stolz, bis hin zu einem Abgrund und einer Tiefe, die diabolisch sind. Adam und Eva wollten sein wie Gott. Die Schlange hatte es ihnen eingeflüstert: Sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf, ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Die Augen gingen ihnen dann auch auf. Die Bibel drückt es in einer Bildhaftigkeit aus, wie sie deutlicher und eindringlicher nicht sein kann. Da erkannten sie, dass sie nackt waren. Schon vorher war es Adam und Eva bewusst, dass sie keine Kleidung trugen. Nur bis zum Augenblick der ersten Sünde war es für sie überhaupt kein Problem. Sie waren innerlich in Ordnung, seelisch vollständig gesund. Sie lebten als Kinder Gottes in einer paradiesischen Unschuld, der jeder sündhafte Gedanke oder Begierde noch völlig unbekannt war. Die Sünde kommt hinein in sie in jenem Augenblick der teuflischen Einflüsterung, wo sie wie Gott sein und Gut und Böse erkennen wollen. Gut und Böse erkennen meint hier, sie wollen selber bestimmen, was für sie gut und was für sie böse ist. Wir kennen die umgangssprachliche Wendung, wenn es um die Frage geht, ob etwas moralisch erlaubt und gut ist. Viele sagen dann heute, das muss doch jeder selber wissen. Wie wenig wir Menschen am Ende aber wissen, was nun wirklich gut und was nun wirklich böse ist, das ist uns allen bekannt. Aber kaum jemand ist sich bewusst, dass hier ein abgrundtiefer Stolz am Werk ist. Ein autonomes Selber-Sein-Wollen, das unsere in Gott gegründete Lebensgrundlage als unser Fundament zerstört. So ist die Sünde etwas, das wir ganz und in letzter Tiefe eigentlich nicht wollen. Aber es schiebt sich ein anfänglich noch unbewusster, aber stetig steigender Stolz dazwischen, der gefährlich ist. Wenn der Mensch diesem Stolz nicht in einem stetigen Bemühen bewusst und gezielt die Gotteskindschaft entgegensetzt, dann wird schließlich der Stolz und mit ihm eine nur sich selber gegenüber verantwortete Selbstverwirklichung zur scheinbaren Lebensgrundlage, die das allein tragfähige Fundament eines in Gott verankerten Lebens zerstört.
Sie hören Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Anhand des Katechismus der katholischen Kirche fragen wir heute nach dem Wesen der Sünde. Im ersten Teil unserer Sendung haben wir gehört, dass Sünde nicht nur ein objektiv schlechtes Tun ist, sondern zudem ein Tun, das man eigentlich nicht will. Der Katechismus sagt in Nummer 1849, Sünde ist ein Verstoß gegen die Vernunft, die Wahrheit und das rechte Gewissen. Und in Katechismus Nummer 1850 heißt es weiter, Sünde ist eine Beleidigung Gottes. Die Ursünde ist der Ungehorsam. Wieso wir Menschen zu diesem Ungehorsam neigen und wie Gott auf unser Verhalten reagiert, das hören Sie im heutigen Impuls von Pfarrer Dr. Volker Hildebrandt aus Köln.
Darüber hinaus verbindet sich der Stolz in äußerst unheiliger Weise auch sehr gerne mit unserer Trägheit. Der heilige Joseph Maria Escrivá hat das einmal sehr prägnant auf den Punkt gebracht. Im Jahre 1931 schrieb er, wir dürfen nicht vergessen, dass wir Neigungen in uns tragen, die sich der Gnade widersetzen, sich ihr entgegenstellen. Es sind die Wunden, die die Erbsünde uns zugefügt hat, vielleicht vertieft durch unsere persönlichen Sünden. Deiner Sehnsucht nach Heiligkeit, mein Sohn, widersetzt sich an erster Stelle die Trägheit, die erste Front, an der man kämpfen muss. Dann die innere Auflehnung, die Weigerung, das sanfte Joch Christi auf sich zu laden, ein verrücktes Verlangen, nicht nach heiliger Freiheit, sondern nach völliger Ungebundenheit. Außerdem die Sinnlichkeit in jedem Augenblick, mit den Jahren immer versteckter, der Stolz und schließlich eine ganze Reihe schlechter Neigungen, denn unsere Erbärmlichkeiten kommen niemals allein. Es wäre falsch, wenn man in der Kirche und auch sonst immer nur von der Sünde sprechen würde. Ebenso falsch aber ist, gar nicht mehr von der Sünde zu sprechen und diesen Begriff sogar ganz zu vermeiden. Letzteres ist heute leider oft der Fall. Umgangssprachlich wird das Wort Sünde nur noch im uneigentlichen Sinn gebraucht. Man kennt dieses Wort nur noch in Kombination mit Zusammenhängen, die das Eigentliche von dem, was die Sünde ausmacht, ganz ausblenden. So spricht man etwa vom Parksünder oder vom Steuersünder oder man sagt, man habe gegen die Diät gesündigt. Schon vor 35 Jahren hat damals Kardinal Josef Höffner in seinen 15 Sätzen über Sünde und Vergebung gesagt. Sünde ist keine bloße Schwäche gegen das bessere Ich. Auch ist sie nicht nur Schuld gegenüber einem Menschen oder gegenüber der Gesellschaft und ihrer rechten Ordnung. Dass es ein solches Schuldigwerden gibt, leugnet niemand. Umso leidenschaftlicher wehren sich viele gegen die Wertung ihres Tuns als Sünde. Die Rede von Sünde, so sagen sie, klinge ebenso hohl wie die Rede von Gott. Die Sünde ist in der Tat nur von Gott her zu begreifen. In ihr offenbart sich das widergöttliche Geheimnis der Bosheit. Sünde ist Schuld an Gott. In ihrer eigentlichen Tiefe ist die Sünde ein sich verschließen vor der Liebe Gottes, ein Zurückstoßen jener Liebe, die der Vater uns in Jesus Christus offenbart hat. Soweit der verstorbene Josef Kardinal Höffner. Seit Jahrzehnten nehmen viele das Unheil der Sünde nicht mehr ernst. Sie leben mit der Sünde zusammen wie mit einem Hausgenossen, hängen ihr allerlei Mäntelchen um und verharmlosen sie. Die öffentliche Meinung will die Sünde der Welt nicht mehr wahrhaben. Josef Höffner wies schon damals nachdenklich fragend und zugleich feststellend darauf hin: Ist nicht die Sünde der Unzucht fast völlig hinwegdisputiert worden? Mit aller Deutlichkeit wiederholt er und weist darauf hin: Sünde ist Absonderung von Gott. Sie trennt den Menschen von Gott, vom Nächsten und von sich selbst. Unser Erkennen, unser Leben und die Kräfte unseres Gemüts fügen sich nicht mehr zur Einheit zusammen. Der heilige Anselm nennt den Sünder einen in sich selbst verkrampften Menschen. In Lateinisch einen Homo incurvatus, einen in sich selbst gekrümmten Menschen. Durch die Sünde weist der Mensch den Frieden mit Gott zurück. Damit verliert er den Frieden der Seele. Denn ohne Gott und gegen Gott gibt es keinen Frieden. Schon auf der ersten Seite der Heiligen Schrift steht das erschütternde Wort an Kain: Friedlos und flüchtig sollst du sein auf Erden. Wer mit sich selbst uneins ist, ist auch uneins mit den Menschen. Wir wissen um die unheilvolle Kettenreaktion: Unfrieden im eigenen Herzen, Zwietracht in der Familie, in der Verwandtschaft, in der Nachbarschaft, unter den Gruppen, Klassen und Rassen und schließlich unter den Völkern. Die Zündstelle aber sitzt im eigenen Herzen. Julian Green schrieb in seinen Tagebüchern: Wir wissen nie, welche Dämme wir niederreißen, wenn wir der Versuchung erliegen, denn eine Sünde lässt sich nicht vereinzeln. Sie ist eine Welt für sich, mit ihrem ganzen Drum und Dran. Sie ist wie ein Einbruch des Todes. Und man ermisst es nie, was man verloren, wie das volle Ausmaß der Verheerung, erst beim jüngsten Gericht. Als Kind, als man begann, dem Geheimnis der Bosheit zu begegnen, war man sich dieser Tragweite noch nicht bewusst. Wohl aber hat man von Anfang an gespürt, wie es bei der Geschichte vom Baum der Erkenntnis dargelegt wurde, dass man etwas gewollt und einer Sache zugestimmt hat, die man eigentlich nicht will, was einen innerlich gespalten hat und mit sich selber uneins ließ. Später hat man dann auch begriffen, dass diese Bosheit eine Trennung von Gott mit sich bringt und damit die Traurigkeit der Seele. Diese Trennung des Menschen von Gott begann bei Adam und Eva und sie setzt sich fort von Generation zu Generation. Neben der Sünde gibt es aber auch das Evangelium. Das Evangelium ist die in Jesus Christus ergangene Offenbarung, dass Gott mit den Sündern Erbarmen hat. So sagte der Engel zu Josef, dem Mann Mariens und dem Pflegevater unseres Herrn: Ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Später dann sagt Jesus von der Eucharistie, dem Sakrament der Erlösung: Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. In dem Maß, wie der Mensch an die Erlösung und an Gottes Barmherzigkeit glaubt, ist er auch fähig, das Drama der Sünde zu erfassen und die Sünde zu verabscheuen. So sagte der heilige Josef Maria Escrivá einmal: Du tust mir leid, wenn du keinen Schmerz über deine lässlichen Sünden verspürst. Erst dann beginnst du wirklich, inneres Leben zu haben. Ich darf enden mit einem längeren Zitat des heiligen Bernhard von Clairvaux, der im 12. Jahrhundert einmal gesagt hat: Solange wir auf dieser Welt leben, ist es unmöglich, dass der Geist nicht ab und zu, wenigstens für kurze Zeit, der Neugierde, dem Genuss oder der Eitelkeit mehr als passend nachgäbe. Denn wir alle fehlen ja in vielem. Keiner aber schätze deshalb diese Schulden gering oder halte sie für unbedeutend. Denn es ist unmöglich, mit ihnen in den Himmel zu gelangen. Und nur durch Christus und in Christus können sie getilgt werden. Niemand, ich wiederhole es, darf sich in einer trügerischen Sicherheit wiegen und erlauben, dass sein Herz mit schönen Worten seine Sünden zu entschuldigen sucht. Denn wenn der Herr sie nicht reinwäscht, haben wir keine Gemeinschaft mit ihm. Allerdings dürfen wir ihretwegen auch nicht in ständiger Angst leben. Er wird sie uns leicht, ja gern verzeihen, wenn wir sie zugeben. Was die leichte Sünde anbelangt, so fährt Bernhard von Clairvaux fort, so entspricht es Gottes barmherzigem Handeln, dass sie nicht vollständig von uns genommen werden. Gerade durch sie lehrt er uns nämlich, dass wir, wenn wir schon die kleinsten Fehler nicht zu vermeiden imstande sind, ganz sicher die größeren nicht aus eigener Kraft überwinden werden. Und so bewirkt er, dass wir stets in Furcht, gemeint ist die heilige Gottesfurcht, dass wir stets in Furcht leben und besorgt sind, in positiver Weise darf ich hinzufügen, seine Gnade nicht zu verlieren, von der wir wissen, dass wir ihrer in so vielerlei Hinsicht bedürfen.
Mit Pfarrer Dr. Volker Hildebrand, Priester des Opus Dei und Gemeindepfarrer aus Köln, betrachten wir heute bei Radio Horeb einen weiteren Abschnitt des katholischen Katechismus. Schön, dass Sie, liebe Hörer, in dieser Sendung mit dabei sind. Vielen Dank erst einmal an Herrn Pfarrer Dr. Hildebrand, dass er uns Artikel 8 des großen Katechismus über das schwierige Thema Sünde mit vielen Alltagsbeispielen erklärt hat. Natürlich lädt dieses Kapitel auch zu einer ganz persönlichen, um nicht zu sagen intimen Betrachtung des eigenen Lebens ein. Gerade als Vorbereitung auf ein Seelsorgegespräch oder die heilige Beichte können diese Texte eine Hilfe sein. Wenn Sie, liebe Hörer, nochmals in aller Ruhe nachlesen möchten, was Sünde ist und warum sie uns Menschen immer wieder gefährdet, dann sehen Sie nach in Nummer 1846 bis 1853 des Großen Katechismus. In der deutschen Neuausgabe von 2003 finden Sie diesen Abschnitt auf Seite 485 bis Seite 487. Herr Pfarrer Dr. Hildebrand, Sie haben in Ihrem Vortrag vor allem über Formen persönlicher Schuld und individueller Sünde gesprochen, auch über persönliche Schuldgefühle, die Sie zum Beispiel schon als kleiner Junge erlebt haben. In der modernen Theologie wird nun öfters darüber gesprochen, dass es aber auch kollektive oder strukturelle Sünde geben kann, also negative Umstände einer ganzen Gesellschaft, die dem Einzelnen gar nicht mehr die Chance zum Guten lassen. Wie bewerten Sie denn diese Debatte?
Das ist sicher richtig, dass es auch eine sogenannte strukturelle Sündhaftigkeit gibt, kollektive Sünde gibt. Johannes Paul II. Hat auch verschiedentlich darüber gesprochen. Klar bleiben muss, dass Sünde zuerst einmal eine ganz persönliche Sache ist. Aber wenn einer in einer bestimmten Sache sündigt, ein zweiter in einer gleichen oder ähnlichen Weise und so ein dritter und vierter, entstehen möglicherweise solche sündhaften Strukturen. Denken Sie etwa an die Wirtschaftsproblematik, an die Wirtschaftskriminalität. Da gibt es also erst einmal Individuen, die es zulassen, dass sie unehrlich handeln. Andere bekommen das mit, handeln ähnlich. Und irgendwann heißt es, ja, es machen doch alle so. Und man stellt auch dann vielleicht fest, wer nicht betrügt, kann gar nicht mehr vorankommen. Es gibt dann also solche Strukturen aufgrund des persönlichen Fehlverhaltens, die natürlich dann das Fortfahren in der Sünde favorisieren. Und das kann man nennen strukturelle Sünden, gesellschaftliche Entwicklungen. Ich denke etwa an die ganze Fortpflanzungsindustrie, die natürlich in sich schon den Keim des Bösen tragen, die eine solche strukturelle Sünde darstellen. Sie geht aus, ich wiederhole, von der persönlichen Verfehlung Einzelner, die sehr gedankenlos und unverantwortlich handeln und agieren.
Die Sünde pflanzt sich also in der Gesellschaft durch das Handeln Einzelner immer weiter fort. Sünde wird in vielerlei Hinsicht dann auch anerkannt, eine gesellschaftliche Norm. Das macht natürlich Menschen auch Angst oder bringt Menschen unter den Druck, möglichst auch nicht über die eigene Sündhaftigkeit zu sprechen. Viele Menschen haben auch den Eindruck, wenn ich zur Beichte gehe, dann mache ich mich bloß zum Gespött. Was bringt es mir denn, wenn ich meine Schuldhaftigkeit eingestehe und das nicht nur also Gott gegenüber, sondern auch bewusst anderen Menschen gegenüber?
Ja, es gibt einen sehr schönen, prägnanten Grundsatz. Wer bekennt, der erkennt. Es ist eine sehr, sehr große Hilfe. Gerade mit Blick auf das Bußsakrament, da muss man sich ja darauf vorbereiten. Wenn man wirklich mit allem, seinem ganzen Leben sich vor Gott begibt und dann überlegt, was war gut, sich dafür bei Gott bedankt und was war schlecht. Und es ist eine Hilfe, wenn man das auf den Punkt bringt, wenn man das formuliert. Es ist ja doch tatsächlich so, dass auch viele Umstände dazu geführt haben. Leicht aber nehmen wir diese Umstände zum Anlass, um uns zu entschuldigen. Wer sich aber etwa auf das Bußsakrament vorbereitet, bringt die Sache auf den Punkt. Er lässt all das, was entschuldigend ist, beiseite und erkennt selber auch, indem er eben auch bekennt, in diesem und diesem bin ich wirklich schuldig geworden. Das möchte ich bekennen. Dann wird es einem selber auch noch einmal viel klarer und deutlicher und man kann entsprechend agieren. Und das Zweite, was Sie sagten, man macht sie zum Gespött der Leute. Das Schöne ist ja am Bußsakrament, dass es ein absolut geschützter Raum ist, absolut geschützt. Das Bußgeheimnis gilt absolut. Und zweitens, ich darf einmal auch von der Seite des Beichtvaters sagen, glauben Sie mir, je schlimmer die Sünde von einem Menschen ist, der sie mir gegenüber als Priester bekennt, umso mehr ziehe ich meinen Hut in Achtung vor ihm und sage Chapeau. Dieser Mensch kniet sich hier nieder, bekennt vor mir an Gottes statt, in dieser Offenheit und Ehrlichkeit. Diesen Menschen möchte ich am liebsten immer nach der Beichte umarmen und ihm gratulieren. Und er ist gerade wegen dieser seiner Offenheit an Wertschätzung in meinen Augen unglaublich gestiegen.
Vielen Dank auch für das schöne Zeugnis von Ihnen als Beichtvater zum Schluss dieser Sendung. Ab heute Nachmittag steht die Sendung für Sie natürlich auch im Internet auf www.horeb.org als Podcast bereit. Vielen Dank nochmals Ihnen, Herr Pfarrer Dr. Hildebrand, für die wertvolle Zeit, die Sie uns geschenkt haben. Wir bitten Sie zum Abschluss der Sendung um Ihren Segen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Bis zum nächsten Mal verabschiedet sich mit allen guten Wünschen von Ihnen Ihre Monika Bargett.